Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Eine neue Woche mit Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und begrüßt natürlich auch unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, wir haben einiges vor. Premierensieg von Alexander Björk auf der European Tour und den Sieg von Piercy und Horschel auf der PGA Tour und das Ende der Durststrecke von Lydia Ko. Auch das heute hier bei uns in der Sendung und einen kleinen Ausflug zur Challenge Tour machen wir auch noch, denn da gab's gute Ergebnisse in der zweiten Liga sozusagen aus deutscher Sicht. Aber wir starten in New Orleans im Avondale und wir starten mit Piercy und Horschel bei der Zurich Classic. Die beiden haben sich nämlich dort durchgesetzt, haben im Team den Erfolg dort eingefeiert mit minus 22 am Ende, ein Schlag vor Jason Duffner und Pat Perez und zwei Schläge vor Charles Schwartzel und Louis Oosthuizen, den beiden Jungs aus Südafrika, gewonnen. Desiree, bei der Zurich Classic in diesem Jahr ja einiges ein bisschen anders gemacht, einiges ein bisschen moderner. Bevor wir auf das Sportliche eingehen, lass uns den Rahmen nochmal abstecken. Es gab auf den beiden Schlussrunden Einlaufmusik.
Ja, das ist tatsächlich die augenfälligste Änderung von außen betrachtet. Und das Lustige ist eigentlich auch, wie das überhaupt zustande kam, weil es 2015 mal so ein Q&A, also so eine Fragestunde gab, wo eben auch quasi eine Abordnung der Spieler dabei war. Natürlich eigentlich so PGA-Commissioner und so weiter dabei waren. Und dann gab es die schöne Frage, was würdest du ändern, wenn du Commissioner, also PGA-Chef für einen Tag wärst? Und dann hat natürlich Daniel Berger in seiner unauswiderstehlichen Art gleich das Mikro genommen. Der ist ja da, hat ja auch eine lose Zunge gerne mal und in dem Fall war es sehr, sehr gut. Und hat gesagt, definitiv Einlaufmusik. Alle anderen Sportarten haben das. Und das ist einfach cool. Das gibt eine super Energie und das ist super zum Starten. Und ich bin gespannt, ob ich das noch erlebe, dass wir das mal haben. Das hat er 2015 gesagt und tada, wir haben 2018 und die Einlaufmusik war da. Und ich würde sagen, es war ein spektakulärer Erfolg.
Definitiv. Vor allen Dingen, wenn man mal guckt von unserem deutschen Teilnehmer dort bei diesem Turnier, Alex Schelker, war zusammen mit Ben Crane auf die Runde gegangen. Am Ende wurden die beiden geteilte 31. Das war jetzt wenig spektakulär, aber ihr Auftritt zu ihrem Einlaufsong am Wochenende, Whitesnake war das mit Here We Go Again, Here I Go Again, das war schon wirklich gut. Also die beiden haben da richtig diesen Song zelebriert.
Ja, also Alex Schelker bestätigt mich in meiner Einschätzung, es kommt ganz, ganz oft einfach auch auf die Optik drauf an. Und so sehr ich die langen Haare bei den Tourspielern nicht ausstehen kann, weil ich die für A unpraktisch und B unästhetisch finde und unter dem Basecap sieht es eh nochmal doppelt doof aus. Aber wenn du natürlich headbangen willst, dann brauchst du die Matte. Und Jacob war der coolste von allen natürlich und hat dann seine, die sind jetzt nicht gerade schulterlang, aber so kurz vor schulterlangen Haare, die er sonst ja unter dem Basecap natürlich dann irgendwie versteckt oder ordnet, sagen wir es mal so, hat er dann also wild durch die Luft geheadbangt und das war also definitiv die coolste Performance. Alex, ich bin stolz auf dich.
Bisschen Luftgitarre hat er auch gespielt, Ben Crane. Der hat ja dann deutlich weniger Haar und er hat seine Mütze auch aufgelassen, hat aber dafür seinen Schläger, seinen Driver als Mikro verwendet. Also war schon eine sehr, sehr starke Vorstellung. Und so gehört es eigentlich auch dazu. Ein bisschen Show muss einfach dabei sein. Man könnte das Ganze auch noch ein bisschen ausbauen.
Klar, du kannst auch Cheerleader noch mit einbauen und was weiß ich noch alles. Schöne Nebengeschichte übrigens, oder natürlich nicht so schön für Daniel Berger, der war beim Turnier auch am Start, ist aber leider mit Gary Woodland zusammen am Cut gescheitert und hat deswegen selbst das nicht mehr erfahren dürfen mit der Einlaufmusik. Schade, weil, wie gesagt, er hat das angestoßen, das werden wir eben nie vergessen. Und ich finde es einfach gut, ich meine, ganz ehrlich gesagt, ist es so, die machen das ja auch mehr oder weniger der European Tour nach. Da bin ich jetzt mal böse und sag einfach, ich halte Keith Pelley auf europäischer Seite für den deutlich innovativeren Chairman und Commissioner. Und der hat einfach so viele Ideen und hat ja, wir berichten ja laufend drüber, dass dann mal die Golf Sixes sind, wo ja eben das ja auch praktiziert wird mit der Musik. Oder dann eben DJ of the Range und was weiß ich was alles. Also Keith Pelley ist da der große Innovator seit Jahren auf der European Tour. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Amerikaner da etwas hinterherhinken und das dann halt gerne auch irgendwann mal nachmachen. Und das ist ja auch legitim. trifft übrigens, wenn ich das jetzt hier einfügen darf, Malte, ja auch zu, was die Zusammenarbeit von PGA Tour und LPGA Tour betrifft. Das ist so ein Thema, das gibt's auf der European Tour jetzt, steht's ja an, nämlich ein Turnier, was gemeinsam mit den Damen, also European Tour und Ladies European Tour, durchgeführt wird. Das ist ein ziemlicher Knaller oder eine ziemliche Neuheit und wird auf der European Tour jetzt gemacht. Und tada, Jay Monahan, also der Commissioner der PGA Tour, hat jetzt also auch gesagt, ja, also der hat ein deutliches Interesse auch an so einem Event und es ist eine Frage der Zeit. Und also we are very interested in getting the men and women together inside the ropes in the same week and in the same competition, mhm, hat er gesagt. Das ist das Zitat. Und er hält es für exciting und interesting. Und dann schauen wir doch mal, wann das dann tatsächlich passiert. Ich persönlich halte das für einen Knaller. Das ist eine super Idee. Du hast auch zweimal ein anderes Zielpublikum, was du auf ein Turnier vereinst und das ist doch ein Riesenspaß auch und ich finde das auch Publikum sehr interessant, weil es auch was Neues ist sowieso und warum nicht?
Warum nicht? Genau. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, um jetzt vielleicht auch die PGA Tour mal ein bisschen in Schutz zu nehmen, wenn man das mal vergleicht mit der European Tour, dann hat die PGA Tour ja weniger Bedarf, um sich grundlegend zu reformieren, weil natürlich die Zuschauerzahlen stimmen, weil das Teilnehmerfeld bei allen Turnieren eigentlich stimmt und weil vor allen Dingen auch die Sponsoren natürlich mitziehen und das schon seit Jahren und eben relativ hohes Preisgeld auch im Vergleich zur European Tour, zur Ladies European Tour bereitstellen. Aber trotzdem muss sich auch diese Seite des Golfsports öffnen, um eben da ein bisschen was moderner zu gestalten, um auch den Sport dann in Zukunft auf dem Level zu halten oder eben noch auszubauen. Wir werden das Ganze natürlich weiterverfolgen hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de, machen kurzes Päuschen und dann geht's sportlich um die Zurich Classic 2018 in New Orleans.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018 live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Zurich Classic of New Orleans, unsere erste Station hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Jetzt gucken wir auf die sportliche Entscheidung, auf den Sieg von Billy Horschel und Scott Piercy mit 266 Schlägen und einem Score von minus 22 insgesamt. Einen Schlag vor Jason Duffner und Pat Perez, Charles Schwartzel und Louis Oosthuizen einen weiteren Schlag zurück auf dem dritten Platz und alle drei Pärchen an der Spitze, die haben sich am Schlusstag nochmal ordentlich nach vorne gespielt. Horschel und Piercy zum Beispiel, die lagen nach drei Runden vier Schläge hinter der Spitze, aber dann haben sie auf der Schlussrunde mit einer 67 kombiniert nochmal richtig, richtig aufgedreht und im klassischen Vierer dann die Spitze erobert. Desiree, die beiden, die haben ja auch so eine kleine Vergangenheit bei dem Turnier, bei der Zurich Classic zum Beispiel, vor allen Dingen Billy Horschel.
Ja, Billy Horschel hat ja die Zurich Classic schon mal gewonnen. Das müsste 2013 gewesen sein. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Nee, stimmt.
Passt schon. Bei Billy Horschel ist es so, dass er natürlich demgemäß auch sagen kann, er kann mit dem Platz gut und er mag das Turnier und so weiter. Aber er hatte jetzt halt wirklich eine Durststrecke. Also man kann es im Prinzip nicht anders ausdrücken, finde ich. Und Billy Horschel, ich meine, der hat der FedEx Cup gewonnen, fantastische Hosen übrigens immer an, meistens, also sehr, sehr gemustert. Der hat einen FedEx Cup gewonnen, auch relativ überraschend, aber halt mit einem unglaublichen Saisonschlussrun, mit einer super Form am Ende der Saison. Und danach ist er aber irgendwie auch so in so eine Art Loch gefallen und konnte die Leistungen dann nicht so abrufen. Und hat jetzt also speziell in dieser Saison wirklich also einen Cut nach dem anderen verpasst. Also ich glaube, 5 von 6 Turniere hat er da verpasst, also beziehungsweise in 5 von 6 Turnieren hat er einen Cut verpasst. Also es ging los mit dem AT&T Pebble Beach Pro-Am und dann zog sich hin bis zum Masters einschließlich. Und der war natürlich mega frustriert. Und auch wirklich schwer aus dieser Frustration rauszuholen. Und Scott Piercy hat ihm tatsächlich geholfen, obwohl Billy Horschel jetzt schon, also der hat den neuen Sportpsychologen jetzt angestellt und hat er auch dann, das kommt später noch, mit seinem Putter da noch ein Problem und alles. Und die haben sich da schon alle Mühe gegeben, aber Billy Horschel sagt, dass es ein Pep-Talk von Scott Piercy war, der ihn letztendlich irgendwie auf Spur gebracht hat.
Und das ist natürlich in so einem Team-Event dann absolut entscheidend, dass die beiden entsprechend zusammenarbeiten und sich dann auch gegenseitig unterstützen. Und wie so eine Strategie zwischen den beiden ablief, das hat Scott Piercy hinterher in der Pressekonferenz erzählt und etwas ausführlicher auch erklärt. Also nicht weglaufen, der O-Ton dauert etwas länger, aber es ist sehr interessant, was man dort über die Strategie bei so einem Team-Event erfahren kann und vor allem, wie die beiden gerade diesen Kurs in New Orleans angegangen sind.
You know, Billy's obviously really comfortable here since he's won. I haven't always been as comfortable as Billy has and, you know, with this format, for me, it, you know, when you got best ball going, you can kind of free it up and some of the tee shots that I don't particularly like, you know, because the shape shot or whatever, I could kind of free myself up and I could hit a good shot because I knew I had a partner that, you know, felt good on this tee. And then when we did the alternate shots, the tee shots, there was only really one tee shot that I wasn't really comfortable with because I like to cut the ball, was number 12. And so as we, you know, kind of game planned as which holes to, you know, certain holes that I don't like hitting the tee shot on 9 necessarily, you know, just certain holes that I didn't feel comfortable with certain tee shots and certain shots into the green. It really worked out where I didn't have to hit those shots. And, you know, Billy's really comfortable around here. So, you know, I didn't like hitting the shot into 6. So I was hitting tee shots on the even holes. So I was driving, I could put in the fairway for him and he could hit the second shot. So there was a lot of that, you know, I feel like I put a lot of weight on Billy because of the certain shots that I didn't like. Or that, you know, I have a hard time with visually. And, you know, so for me, it gave me a comfortness to allow me to kind of free up and just kind of give him the leeway to go do his thing. And, you know, I think he knew that I'm going to hit good shots. I'm going to put him in the right spots. And, you know, his putter was on fire. I think he freed up and just let the thing go. So I think in the strategy, it freed me up a little bit. And, you know, I think that's the biggest thing is having him comfortable and me not having to hit some of the shots that I didn't like.
Also so eine Strategie, sagt er selbst, nimmt auch so ein bisschen den Druck, lässt die beiden dann etwas befreiter auch aufspielen, weil man ja immer sagen kann, naja, der andere ist ja in guter Form und in der Situation, wo er zum Einsatz kommt, dann auch letztlich vielleicht auch besser geeignet. Also die beiden haben es mit chirurgischer Präzision letztlich gemacht.
Ja, es ist wirklich ein sehr aufschlussreicher O-Ton und also ich sage jetzt mal ganz platt, man würde ja eigentlich vermuten, dass im Spitzengolf die Spieler so drauf sind, dass es völlig wurscht ist, wer wann wo abschlägt, weil die ja eh alle immer ganz toll spielen und so ist es eben nicht oder nicht bei allen. Und also es ist halt immer wieder frappierend, wie sehr es halt auch nicht funktionieren kann, wie sehr es halt auch auf gut Deutsch in die Hose gehen kann, wenn du eben das Foursome zu spielen hast und wenn du wirklich abwechselnd spielen musst und nicht mehr einfach nur deinen eigenen roten Faden hast, so nach dem Motto, ich schlag den einen Ball und da, wo ich den hingeschlagen habe, spiele ich dann halt weiter, sondern du musst halt mit dem zurechtkommen, was dir dein Spielpartner da hinlegt. Und da gibt's halt auch wirklich fantastische Spieler, die damit gar nicht mal so unbedingt gut zurechtkommen. Und insofern ist diese Einsicht, die uns da Scott Piercy gewährt, sehr aufschlussreich. Und also in meinem Amateurbereich läuft's sowieso so. Also ich habe mal zusammengespielt in der Paarung mit unserem Senioren Clubmeister und ich war damals noch gar nicht so wahnsinnig besonders toll im Golfen, muss ich gestehen. Und dachte mir nur so, hey, was das geht ja gar nicht und war total gestresst. Und der hat mich dann auch komplett runtergekühlt und hat gesagt, hey, also mach dir doch keinen Stress. Erstens, du puttest sehr gut, das ist was wir brauchen können. Und zum anderen, da war es aber auch ein Vorballformat übrigens, also abwechselnd auch, aber der Vorball war wichtiger. Aber zum anderen hat er halt auch gesagt, weißt du, mach du einfach einen ganz soliden Abschlag irgendwie, versuch gar nichts Besonderes zu machen. Und dann, wenn der dann mal liegt, dann kann ich riskieren. Das ist jetzt ja eher die Vorbaustrategie. Mhm. Und aber das muss halt passen dann. Und wenn du dich da gut absprichst, also wir haben tatsächlich übrigens, glaube ich, annähernd gewonnen und das hat richtig super gut funktioniert. Und entsprechend haben sich eben auch Scott Piercy und Billy Horschel da eingestellt. Natürlich haben die anderen Kameraden, die da unterwegs waren, sich da auch Gedanken gemacht. Aber bei den beiden hat es offensichtlich am besten funktioniert, weil es aber auch so temperamentbedingt halt wirklich ein großer Unterschied war und die sich offensichtlich wirklich ausgeglichen haben, weil Billy Horschel ist halt nun mal eine wilde Henne auf gut Deutsch. Und also unglaublich emotionaler Spieler und temperamentvoll und auch extrovertiert und alles. Und Piercy ist komplett das Gegenteil, der ist total entspannt, der ist eher so in sich gekehrt. Und vielleicht siehst du mal irgendwie so eine geballte Faust, wenn er mal was Tolles macht, aber das ist dann auch schon alles, was da irgendwie zu sehen ist. Und die beiden haben sich komplett ergänzt offensichtlich. Und Piercy hat auch diesen verrückten Billy Horschel, in Anführungszeichen, also positiv jetzt gemeint, aber halt diesen auch suchenden und wilden und ein bisschen außer Kontrolle geratenen Billy Horschel, der auch mit seinem Spiel nicht zufrieden war, einfach runtergeholt. Er hat ihn einfach auf den Boden der Golf-Realität geholt und auch gesagt, mach doch nicht so viel Experimente und auf gut Deutsch eier doch nicht so viel rum, weil Billy Horschel hat auch dann eher so, ja, und ich könnte das und oh, ich könnte auch das und so, ich könnte das so machen und der Draw und eigentlich und Cut und hier und so. Und Scott Piercy hat einfach zu ihm gesagt, das mach doch nicht rum, jetzt spiel einfach deinen Draw fertig aus. Und so hat letztendlich Billy Horschel wieder zu seiner Mitte offensichtlich gefunden. Das ist offensichtlich wirklich schon auch Scott Piercy zu verdanken, weil der zwar inhaltlich nicht was anderes sagt als zum Beispiel auch der Trainer von Billy Horschel, aber manchmal brauchst du es halt in einer bestimmten Formulierung, die dann zu dir durchdringt und dann läuft der Laden und so ist es passiert.
Und hinten raus hat Scott Piercy seinen Partner Billy Horschel dann auch gelobt und Billy Horschel, der konnte dann diese Komplimente auch zurückgeben, aber bevor er Piercy lobte und dankte, hat er sich erstmal selbst gedankt.
I'd like to thank myself for playing well this week. No, I mean, it was great to play with Scott. Our games match up very well. We are really good ball strikers, and, you know, we think the same way. We work with the same stats guys, so, you know, I don't have to worry about him making a bad decision or a stupid decision out there because we sort of are in the same mode of way we're thinking about how to get around with the golf course. And Scott's not a bad putter. He just needs to see a couple putts go in, and he rolled the ball well the last couple of days, and I've been rolling the ball well for, you know, last few weeks, and it's nice to feel confident, you know, when I get over a putter or get over the ball, feel like I'm going to make it. And it hasn't been that way last year, but since I cut my PXG putter down to 33.5 inches to the length that it was when I won the FedEx Cup, for some reason I thought it was longer, and my coach Todd Anderson kept saying, are you sure this is the right length? And I said, yeah. And so finally went back to the storage unit and grabbed a putter, a replica putter that I won with in the FedEx Cup, and realized it was a lot shorter than I thought. So I was an idiot, and Todd Anderson was smart, so.
Ja, er selbst war ein Idiot, nachdem er auf einen anderen Putter umgestiegen ist, obwohl er mit dem Putter, mit dem er jetzt eben auch gewonnen hat, den FedEx Cup gewonnen hat. Ja, warum macht ein Golfer das? Warum meint er dann plötzlich, alles anders machen zu müssen, obwohl es doch eigentlich funktionierte?
Ja, zum einen denkt man ja immer, Veränderung ist gut und probiert was Neues. Zum anderen ist es in dem Moment, also in dem Fall, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Manchmal denkst du oder hast du das Gefühl, ja, aber ich glaube, es ist so und so. In dem Fall jetzt Horschel, nö, die Putterlänge ist super. Und es ist halt interessant, wie er das auch sagt, dass dann sein Trainer zu ihm gesagt hat, bist du dir sicher, dass nicht ein kürzerer Putter besser wäre? Und er dann sagt, ich hab das Gefühl, das passt. An der Stelle würde man von außen einhaken und sagen, warum habt ihr nicht einfach mal nachgemessen oder irgendwas? Oder also ich persönlich würde halt sagen, aber das zeigt auch wieder viel über so ein Verhältnis Coach und Spieler. Das ist halt auch unterschiedlich von Paarung zu Paarung. Ich als sein Coach, wenn ich sehe, dass er nicht mit zurechtkommt, sage ihm, Billy, dein Putter ist zu lang, hol dir einen kürzeren Putter oder mach den Putter kürzer. Zu fragen, bist du dir sicher, ist vielleicht bei einem Spieler wie Billy Horschel, der eh dazu tendiert, rumzuprobieren und rumzumachen und das Ganze sehr gefühlsbetont anzugehen, vielleicht auch nicht die richtige Frage vom Coach. Insofern, ja, der Coach hatte recht. Ich würde sagen, vielleicht ist die Kommunikation dann ein bisschen zu wenig bestimmt gewesen in Richtung Billy Horschel. Vielleicht reagiert er da aber auch extrem empfindlich, wenn man ihm sagt, was er tun soll und was er lassen soll. Das werden wir nicht sehen, aber manchmal liegt es halt wirklich an so kleinen Sachen und man kommt aber nicht drauf. Und ich habe da irgendwie Verständnis dafür, weil es, mir ist es tatsächlich auch schon passiert und natürlich ist es doof und man hält sich hinterher tatsächlich für einen Idioten. Aber manchmal passieren solche Dinge. Wichtig für Billy Horschel ist jetzt, dass er wieder ein bisschen on track ist und dass er das beibehält. Am besten auch die Putterlänge beibehält oder einfach seinen Putter nimmt, mit dem er so erfolgreich war. Und Scott Piercy letztendlich hat aber auf umgekehrt auch super profitiert von Billy Horschel. Scott Piercy hat er ja schon in dem Strategieton, hat er das ja schon dargelegt, ja, sich im Prinzip total auf Billy Horschel verlassen, im Sinne von da und da komme ich nicht mehr zurecht, das macht Billy dann. Und war da auch entsprechend, glaube ich, froh und glücklich, dass er so ein bisschen Druck weg hatte, weil Billy Horschel ja erwiesenermaßen dann durchaus viele Dinge im Golfen sehr, sehr gut meistern kann, unter anderem auch diesen Golfkurs.
Aber sie konnten es letztlich nur so gut meistern und eben dann auch an der Spitze landen am Ende, weil eine andere Paarung am Schlusstag komplett eingebrochen ist. Kevin Kistner und Scott Brown. Im letzten Jahr waren sie im Playoff, haben dort dann im Endspiel sozusagen knapp verloren. In diesem Jahr waren sie nach 54 Löchern die Führenden, die Gejagten in diesem doch sehr engen Leaderboard. Aber auf der Schlussrunde lief dann bei denen überhaupt nichts mehr zusammen. Bogies an der 12 und an der 15 und dann auch noch ein Double Bogey an der 16 und damit waren sie letztlich raus aus der Verlosung, geteilte 15. Bei denen lief das, was an den drei Tagen vorher lief, am Schlusstag überhaupt nicht. Sind die mit dem klassischen Vierer einfach nicht zurechtgekommen?
Nee, das glaube ich nicht. Wobei also die Statistiken krass sind. Es gab natürlich zwischendurch dann auch Einblendungen den Scores praktisch pro Loch und wie die sich verändern von den Four-Ball-Tagen zu den Foursomes-Tagen. Und das ist unglaublich, wie viel schwieriger der Platz dann ist, wenn du im Foursome eben abwechselnd spielen musst. Das sind wirklich große Differenzen gewesen in den Statistiken, ganz klar ablesbar. Insofern ist es natürlich auch für die Spieler prinzipiell schwieriger. Aber was Kevin Kistner und Scott Brown da passiert ist, würde ich unter Nerven abhaken. Mhm. Das kann ich mir anders nicht vorstellen, weil der zweite Tag war ja nun auch nicht so furchtbar. Sie haben am zweiten Tag eine 70 gespielt, was natürlich wahnsinnig viel schlechter ist als die 62 vom ersten Tag, was du aber nicht vergleichen kannst, finde ich, als Foursome-Ergebnis. Es ist jetzt kein mega super Spitzen-Foursome-Ergebnis, aber es ist noch relativ im Rahmen gewesen für den zweiten Tag. Da ist jetzt, also natürlich gab es da auch mal irgendwo eine 67 bei einem Team, wo es gut lief, aber Billy Horschel und Scott Piercy zum Beispiel haben auch eine riesen Diskrepanz vom ersten zum zweiten Tag. Den ersten Tag mit Fourballs hatten sie mit 65 gespielt und ähnlicher Abstand am zweiten Tag, die Foursomes waren mit 73. Also das ist jetzt wirklich, also das ist bei Kevin Kistner und Scott Brown nicht abzulesen gewesen, dass das jetzt der zweite Tag, die ja auch schon furchtbar zurückgeworfen hätte. Das war völlig noch mit drin. Dann wieder ein fantastischer Vorballtag am Samstag mit einer 64. Und ich glaube wirklich, dass die haben von vornherein kommuniziert, dass die unbedingt den Titel jetzt holen wollen, den sie letztes Jahr so knapp nicht bekommen haben. Und diesen Druck dir zu machen, ist, glaube ich, die ganz, ganz, ganz falsche Herangehensweise. Ich meine, dass das natürlich jeder versucht, der im Vorjahr da im Playoff gescheitert ist und ganz knapp am Titel vorbeigeschrammt ist, das ist klar. Aber ich würde es zumindest nicht offensiv nach außen kommunizieren. Und das nach außen kommunizieren ist auch noch wurscht, aber die beiden haben sich offensichtlich wirklich da den Schlusstag ja komplett irgendwie, also sie haben sich einfach zu viel unter Druck gesetzt aus meiner Sicht, weil anders ist es nicht erklärbar. Kevin Kistner, es ist ein Spieler, der wirklich unglaublich tolle Golfschläge drauf hat und es war jetzt, also es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie ein, zwei schlechte Löcher gewesen wären. Das war ja, also abgesehen von zwei Birdies auf den Frontnine, haben die ja nochmal zwei Bogies auch auf den Frontnine schon gespielt. Mhm. Also die sind an der 7 mit dem zweiten Bogie, sind dann wieder auf Even Par für den Tag rausgekommen. Und dann auf den Back 9, hast du es ja schon illustriert, ging es dann komplett den Bach runter nochmal auf plus 5 für den Tag. Und ich glaube wirklich, das ist eine Nervensache. Und Kevin Kistner tendiert manchmal dazu, am Schlusstag dann vielleicht nicht genau das abzurufen, was er abrufen kann. Und also das hat es aber nicht an Kevin Kissen allein gelegen, um Gottes Willen. Das wäre jetzt falsch, aber das hat jetzt halt leider echt überhaupt nicht geklappt. Und 14 Plätze abzustürzen auf einen geteilten 15. Platz ist natürlich auch nicht so dolle.
Das ist schon wirklich dann ärgerlich aus ihrer Sicht aus. Erfreulich aus europäischer Sicht, dass das britische Team Chris Paisley und Tommy Fleetwood am Ende einen geteilten vierten Platz eingenommen hat. Mit minus 19 nur 3 Schläge weg von der Spitze. Fleetwood ja zumindest auf jeden Fall einer für das Team-Event des Jahres, dann für den Ryder Cup.
Ja, und Fleetwood auch für die sympathischste Reaktion im Turnierverlauf fast schon nominiert. Das war ganz nett, weil war das jetzt am Schlussloch? Ich habe schon wieder vergessen. Ja, Chris Paisley hat jedenfalls irgendwo eingechippt und Tommy Fleetwood sozusagen auch das Putten erspart. Und das war so ein toller Schlag. Das war wirklich ein ganz, ganz fantastischer Chip-in. Und Fleetwood ist wirklich auf ihn zugerannt. Und du rennst ja nicht auf einem Golfplatz. Also man sieht ja die Golfspieler, also ich habe die meisten davon noch nie rennen sehen. Und Tommy Fleetwood ist auf Chris Paisley zugeschossen und ist ihm in die Arme gefallen und hat ihn dicke umarmt. Und das war so süß von der Reaktion her. Also vielleicht war er einfach nur heilfroh, dass er nicht mehr putten musste. Das kann ich jetzt nicht so einschätzen. Aber die waren auf jeden Fall ziemlich dicke und haben sich gut verstanden. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Übrigens aber auch bei diesem Paar muss man es auch nochmal sagen, da war auch der zweite Tag, der erste Force am Tag auch mit einer 75 wirklich nicht gut. Die haben es aber halt dann am zweiten Force am Tag besser in den Griff gekriegt und sich da auf die 69 dann runtergehangelt. Und das hat dann für den geteilten vierten Platz gereicht.
Ist ja auch irgendwas, was sich dann erst einspielen muss in solchen Teams. Justin Rose und Henrik Stenson übrigens, die sich ja auch aus dem Ryder Cup kennen, geteilte 19. geworden. Graeme McDowell, Ian Poulter, geteilte 22. Und wir haben es eingangs ja schon gesagt, Alex Shaker und Ben Crane auf dem geteilten 31. Platz. Alex Shaker, der einzige Deutsche, der bei diesem Turnier im Feld war. Desiree, da können wir auch gleich dann auf die anderen Deutschen kommen, denn wir gucken gleich zur European Tour hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Schauen nach China. Volvo China Open, die wurden in diesem Jahr wieder in Peking ausgetragen und da gab es am Ende keinen deutschen Sieg, aber einen Sieg eines Europäers, einen Sieg eines Schweden, Alexander Björk nämlich. Der hat sich am Ende durchgesetzt und darüber sprechen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Volvo China Open, unsere nächste Station hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir schauen nach China, nach Peking in den Topwind Golf and Country Club und auf den Premierensieg von Alexander Björk. Der Schwede gewann nach einer Schlussrunde mit einer 65 zum ersten Mal auf der European Tour und er war hinterher natürlich sehr, sehr zufrieden. Rang so ein bisschen im Interview mit der European Tour nach Worten.
It's tough to describe, but I'm so happy. I'm really proud of myself the way I played all week because I had first especially like the second and the third round I had a lot of putts not dropping, so I kept patient and the long game was so good entire week, and especially today I don't think I've ever struck the ball so well, so I'm really happy with that.
Und dieses wirklich gute Ballstriking, Desiree, hat ihn zu einer bogeyfreien 65 am Schluss gebracht, 7 Birdies.
Ja, nice, kann man wirklich sagen. Also makellose Scorekarte, wobei er tatsächlich auch im Verlauf der Woche sehr sparsam war mit den Bogies. Ja. Er hat insgesamt nur 4 Bogies gespielt und auch nur an Tag 2 und 3. Am ersten Tag hat er auch schon eine bogeyfreie Runde gehabt, auch noch mit einem Eagle dann noch dabei und 2 und 4 Birdies. Und Alexander Björk ist, finde ich, schon öfter aufgefallen, dass der wirklich sehr, sehr schönes Golf spielen kann. Aber er hat es halt bisher noch nicht über diese 4 Tage gezeigt und hat das jetzt wirklich mal ein komplettes Wochenende da durchgebracht. Und also hoch verdient sich da auf Platz 1 noch katapultiert, würde ich mal sagen. Weil mit so einer Schlussrunde, das ist wirklich, das musste er erstmal machen, das musste er erstmal so durchziehen. Mhm. Und so komplett ohne Fehler zu bleiben, ist, finde ich, immer noch mal ein ganz besonderes Gefühl oder auch eine ganz besondere Auszeichnung. Weißt du, auch für dich selbst, es geht ja ein Spieler hat natürlich ein Turnierergebnis, was wir jetzt besprechen, aber ein Spieler hat ja auch immer seine aktuelle Form und das, was er mitnimmt aus einem Turnier. Und so eine Schlussrunde nimmst du sehr, sehr gerne mit nach Hause.
Zwei Plätze hat er am Ende noch gut gemacht mit seiner 65, sich auf minus 18 insgesamt gebracht. Einen Schlag vor Adrian Ortegi, der Spanier also Zweiter, und die geteilten Dritten Jordan Smith, Jorge Campillo und Matt Wallace, die landeten am Ende bei minus 16. Wo hat Alexander Björk seinen Sieg letztlich zementiert? Das wurde er auch gefragt von den Kollegen der European Tour, denn es war eine unheimlich spannende Veranstaltung am Schlusstag. Zwischendurch lagen 6-7 Spieler schlaggleich an der Spitze. Das hatte sich dann erst hinten raus so ein bisschen dann reguliert und für Björk war es dann die 17, die für ihn die Entscheidung gebracht hat.
I would say the birdie on 17, then I knew I had a good chance of birdie 18, and if I made par on 18, it was still a really good chance. So yeah, when I made a putt on 17, it felt like okay, you have a really good chance now, and yeah, just do it.
Und dann hat er es eben auch nach Hause gebracht, musste allerdings noch ein bisschen zittern, denn Adrian Ortegi, der ja als Führender auf die Schlussrunde gegangen war, der musste dann seine beiden Schlusslöcher noch machen, aber Alexander Björk konnte dann sehen, wie sich der Spanier an der 17 ausgerechnet rausgeschossen hat.
Ja, der hat halt sein einziges Bogey des Tages an der 17 gespielt und Björk konnte da zuschauen, wie ihm da der Turniersieg dann schon näher kam. Ortegi hat toll gekämpft und an der 18 dann tatsächlich noch ein Birdie gespielt, aber das war halt nicht ausreichend, um noch ranzukommen. Er hätte halt zumindest dann in Kombination mit diesem Schlussbirdie hätte er das Paar an der 17 gebraucht. Das ist ihm nicht gelungen und er hat sich da Gott sei Dank wenigstens auf Platz 2 halten können, weil Jordan Smith auf der 3 einer war, der ganz, ganz früh da schon an der Spitze war mit der Führung im Clubhaus und sich um 16 Plätze verbessert hat und wirklich eine ganz, ganz tolle 64 gespielt hat am Schlusstag. Auch makellos, also wirklich minus neun ist das eigentlich.
Eine minus 8.
Das steht auf.
Eine minus 8, 64.
Ja, dann haben sie sich verdruckt. Ich habe ja gerade die Scorekarte vor mir und das sind 5 Birdies auf den Back 9 eingezeichnet. Ich glaube, das ist ein Grafikfehler. Also rein, die Scorekarte sagt minus 9, aber es ist eine minus 8, auch rechnerisch, das ist völlig recht. Und entsprechend hat er sich da also sehr, sehr früh, relativ früh vom Flight her da an die Spitze gesetzt und ist aber dann eben noch überholt worden. Das hielt dann eben nicht stand, als Ortegi und Björk dann noch kamen. Aus meiner Sicht muss ich sagen, Ortegi hat ja wirklich sehr, sehr viele schöne Erfolge jetzt auch in den letzten Jahren schon eingefahren. Der Mann mit den meisten Vokalen im Nachnamen, die ich kenne zumindest. Und für Björk ist es jetzt, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein auf seinem Weg, auf seinem Karriereweg. Und das gönne ich ihm einfach von Herzen, dass er jetzt diesen Sieg holen konnte. Ortegi weiß schon, wie sich das anfühlt. Und für Björk ist es, glaube ich, ein ganz, ganz toller Push jetzt.
Jordan Smith, den haben wir ja im letzten Jahr bei der Porsche European Open in Hamburg dann sehr ausführlich verfolgen können bei unserer Live-Übertragung im letzten Jahr. Der hat sich ja am Ende auch den Turniersieg gesichert, hatte sich da ja gegen Alexander Levy durchgesetzt. Und dieser Alexander Levy, der war ja der Titelverteidiger in China bei der Volvo China Open. Der hat es am Ende, nachdem er ja in der letzten Woche in Marokko gewonnen hatte, nicht ganz geschafft, diesen Titel dann auch erfolgreich zu verteidigen. Keine Back-to-Back-Siege auch sowohl bei dem Turnier als auch in dieser Saison nach Turnieren einzufahren. Minus 12 am Ende das Ergebnis des Franzosen. 69, 73, 65, 69 am Ende seine Rundenergebnisse. Geteilter 14. Platz. Ich denke, Desiree, er wird trotzdem zufrieden sein, weil man ja auch sagen muss, letzte Woche erst gewonnen. So zwei Turniersiege hintereinander, das gelingt im Golf auch nicht jedem. Also wer jetzt hier neu mal reinkommt, bei uns in der Sendung zuhört und nicht regelmäßig mit dabei ist und vielleicht von anderen Sportarten so den Transfer macht, wenn man einmal gewinnt, dann gewinnt man vielleicht auch gleich danach nochmal. Kommt nicht oft vor.
Nee, nicht so oft, außer wir katapultieren uns Jahre zurück in die Hochzeit von Tiger. Gut. Es ist tatsächlich, hat vielleicht auch damit zu tun, dass die halt auch wirklich schon zum Teil echt Reisestress haben. Und ich glaube, es ist einfach auch so ein mentales Ding, dass so ein Sieg im Golfsport ist dann doch immer wieder. Also wir sehen ja auch, wie viele verschiedene Sieger wir haben. Es ist ja nicht ganz so, dass da immer irgendwie so die Top Ten dann halt letztendlich dann doch gewinnen und sich da durchsetzen kann. Wir haben unglaublich viele Sieger. Wir haben sehr, sehr viele First-Time-Winner auch pro Saison. Also Spieler, die zum ersten Mal ein Turnier gewinnen. Und bei Alexander Levy sieht man eigentlich schon, dass das an den ersten zwei Tagen nicht so lief. Der hat sich dann reingespielt, aber hat vielleicht auch einfach da noch nicht so ganz den Umschaltknopf gefunden, um sich da in China dann auf dem Platz zurechtzufinden. Besonders sein zweiter Tag war wirklich nicht besonders gut, mit zwei Double Bogies gleich mal auf den Frontline. Also da, ja, da hat er im Prinzip die Meter gelassen. Das sind halt zwei Double Bogies am zweiten Tag, sind vier Schläge. Und rechne die vier Schläge mal raus oder ja, rechne da mal minus vier dazu, dann ist er nämlich ganz vorne mit dabei. Und also so läuft es natürlich nicht rechnerisch über den Turnierverlauf hin, aber das ist schon so, wenn du da einfach zu viel Boden verlierst an den ersten beiden Tagen. Ich meine, er hat damit trotzdem noch den Cut geschafft, weil er auch besonders auf den Backline immer viele Birdies spielen konnte. Aber ich würde das tatsächlich so sehen, dass er da einfach, gerade wenn du so einen Turniersieg hast, sind die Emotionen kochen da hoch und das kannst du nicht immer in die nächste Turnierwoche mitnehmen, weil es halt auch wirklich sehr unterschiedliche Plätze sind im Golfsport im Verlauf einer Saison. Und du kannst also jetzt, auch wenn man es jetzt mit dem Tennis vergleicht, da bin ich jetzt definitiv kein Experte. Unsere Tennisexperten von Chip and Charge mögen mir verzeihen, wenn ich da jetzt rumdilettiere, aber Hartplatz und Hartplatz ist, glaube ich, ähnlicher, zumindest vom Gefühl her, vom Spielgefühl her, als jetzt zwei Golfcourses, die sich zum Teil oft massiv unterscheiden. Und insofern sehe ich das bei Alexander Levy so, dass er tatsächlich, ja, eine Güte, das kann er abhaken. Das ist jetzt keine tolle Platzierung. Platz 14 ist okay. Er kann es besser, aber er hat letzte Woche gewonnen. Alles gut.
Schlaggleich übrigens mit dem Lokalmatadoren, der also am ersten Tag so richtig abgeräumt hatte, in Peking eine 64 gespielt hatte. Daxing Jin, der hat sich dann aber in der zweiten Runde eher auf Normalmaß zurückgestuft mit einer 76, aber dann zum Wochenende raus einiges an seinem Score dann nochmal verbessert, 69 und 67. Da kann man auch mal wieder sagen, Erfahrung auf der European Tour hat er jetzt nicht zu viel, 5 Auftritte erst gehabt, aber er hat Platzkenntnis in Peking und das war am Ende sicherlich bei ihm auch mitentscheidend, dass er eben noch so weit nach vorne gekommen ist. So weit nach vorne ging es leider für Marcel Siem nicht, der ist am Ende geteilter 56. geworden. Aber der hatte nach der ersten Runde eigentlich schon mit einem Bein wieder im Flieger nach Hause gesessen, hatte nämlich eine 75 gespielt, aber sich auf der zweiten Runde dann gerade noch so um einen Schlag in den Cut gezittert. Aber die 68, das war schon ein Ausrufezeichen. Also er kann auf diesem Platz wirklich spielen.
Ja, das ist so eine typische Marcel Siem-Score-Karte und ich sage das echt nicht gerne, weil ich ihn wahnsinnig gern sehe und er hat einfach tolle Schläge drauf und ist ein spektakulärer Spieler. Aber er kämpft halt dann immer damit, letztendlich einen so einen Kacktag, Entschuldigung, auszugleichen. Und dieser erste Tag, also mit 6 Bogies, demgegenüber dann 3 Birdies immerhin, aber trotzdem also 6 Bogies, da war auch ein Streak dabei von der 14 bis zur 17, wo er ein Bogie nach dem anderen gespielt hat. Und das ist natürlich also wirklich ein beschissenes Gefühl. Ich kann es leider nicht netter sagen und vornehmer ausdrücken, weil das ist kein Spaß. Und da muss man definitiv rausheben, dass er die zweite Runde ganz, ganz toll gemacht hat. Auch in der zweiten Runde aber halt ein Triple Bogie mit drin an der 5. Das ist jetzt auch wieder, sind wir auch wieder so weit, das sind halt 3 Schläge. Wenn er das nicht gehabt hätte, wäre sein Cut deutlich früher, deutlich sicherer gewesen. Aber er hat da in der zweiten Runde dann wirklich Birdies rausgefeuert, 4 Birdies auf dem Frontline, 3 Birdies auf dem Backline. Das war eine gute, schöne 68, mit der er dann den Cut eben gerade noch geschafft hat. Und am Wochenende war es dann halt so ein bisschen durchwachsen. Der Samstag, den fand ich eigentlich okay mit der 69. Aber am Sonntag waren dann einfach wieder zu viele Bogies dabei. Bogie 1, Bogie 3, Bogie 5, Bogie 10 und Bogie 17 und demgegenüber dann eben 5 Birdies. Dann kommst du even par für den Tag raus. Das ist schön, reicht aber natürlich dann nicht, um weiter nach vorne zu kommen. Trotzdem, er hat den Cut geschafft, er hat das ganze Wochenende gespielt, er hat Spielpraxis gekriegt, also Spielpraxis im Sinne von Turnierpraxis. Und ich glaube immer noch dran, dass das dann einfach schlagartig bei einem Turnier X wieder aufploppt und wir Marcel Siem sehen, wie er da deutlich weiter vorne platziert ist.
Jetzt macht er auf jeden Fall erstmal 2 Wochen Pause, wird da sicherlich dann ein bisschen an den Erkenntnissen, die er gewonnen hat, auf diesen 4 Runden ein wenig schrauben. In die andere Richtung ging es für Maximilian Kiefer, der sah nach solider erster Runde so in Richtung Cut aus, aber an der zweiten, da lief es dann nicht. Nach einer 71 ließ er eine 73 folgen und damit hat er, anders als Siem, um einen Schlag den Cut gerade verpasst gehabt. Even par reichte einfach nicht aus. Maximilian Kiefer, der Trend in die andere Richtung?
Ja, also das gefällt mir nicht so. Ich meine, da geht es um wenig Unterschied in den Schlägen. Aber du siehst halt, also da das wäre eigentlich schade, dass wir eben tatsächlich nur hörbar sind. Das ist ein wirklich sehr aufschlussreicher Anblick, die beiden Scorekarten zu vergleichen. Weil bei Maximilian Kiefer, der ist sehr beständig, der ist in der Lage, am zweiten Tag spielt er einfach mal die Front 9, alle even par, alle. Hm. Alle Löcher. Aber es sind ihm am ersten Tag 3 Birdies gelungen, demgegenüber 2 Bogies. Es geht ja noch irgendwie und am zweiten Tag dann, wie gesagt, diese in Anführungszeichen langweilige Front 9, wo er alle Pars irgendwie retten konnte. Und dann halt ein mickriges Birdie nur auf der 11, auf der Back 9 und dann nochmal 2 Bogies hinterher. Das ist zu wenig, das ist viel zu wenig. Also da würde ich einfach viel, viel lieber fast noch ein paar Bogies mehr sehen und dafür aber auch sehen, oh, okay, aber er ist in der Lage, hier Birdies zu spielen. Und das ist halt, also bei Marcel Siem ist das irgendwie immer so ein bisschen, sieht erstmal vielversprechender aus. Aber du kannst halt sagen, Mai, wenn der jetzt mal irgendwie einen schlechten Tag aus dieser Scorekarte rausziehen kann, dann ist er absolut in der Lage, vorne mitzuspielen. Und bei Maximilian Kiefer pendelt sich's im Moment so auf so ein leicht unterdurchschnittliches Leistungsniveau irgendwie ein, also von der Scorekarte jetzt betrachtet, dass ich mir da tatsächlich im Moment ein bisschen Sorgen mache. Also er ist da nicht gut drin und ja, also ich habe ihn jetzt da auch nicht in epischer Breite sehen können bei dem Turnier. Ich kann da zum Spiel an sich wenig sagen, aber die Deutung der Scorekarte ist, dass da zu wenig abgeht. Also im Positiven vor allem, aber also wie gesagt, von mir aus meinetwegen auch noch ein Tick mehr negativ, aber ich auf so einem Platz, da musst du, wenn da andere Leute in der Lage sind, in der Finalrunde eine -8 bogeyfrei zu spielen oder auch schon während des Turniers, dann kommst du mit einem einzigen Birdie nicht irgendwie über die Runden.
Generell muss man ja sagen, geht zu wenig ab auf der European Tour von den Deutschen oder bei den Deutschen, aber auf der Challenge Tour, da gab es am Wochenende ja für einige doch den Schritt in die richtige Richtung, zumindest um sich Selbstvertrauen zu holen. Wir gucken mal zur Turkish Airlines Challenge. Die wurde gewonnen von Joachim Hansen, einem Dänen vor dem Italiener Lorenzo Galli und dem Engländer Jack Singh Bra. Und auf dem geteilten 4. Platz neben diversen anderen auch Max Schmidt und Sebastian Heisele. Also ein Top-5-Ergebnis in der gut zweiten Liga für die Deutschen. Aber trotzdem, das ist wichtig für alle.
Ja, in jedem Fall. Grüße an Max Schmidt übrigens. Das freut mich sehr. Max Schmidt habe ich das erste Mal spielen sehen im letzten Jahr bei der BMW International Open in München. Und der hat mir da schon sehr, sehr gut gefallen, hat sich da ja auch wirklich super präsentiert als großes Talent und so eine Hoffnung für die Zukunft. Und Sebastian Heisele hat es auch geschafft, wirklich mit einem auch sehr konstanten Ergebnis, 68, 68, 70, 69, also wirklich da keine Ausreißer nach unten dabei gehabt, sich da jetzt da auf diesem 4. Platz festzusetzen. Freut mich für beide und ist ein gutes Zeichen. Ich meine, ganz ehrlich, auch wenn es die Challenge-Tour ist, aber ich glaube, es ist ein weit besseres Gefühl und ein weit erfolgreicheres Dasein, wenn man einen Top-5-Platz auf der Challenge-Tour holt und da erfolgreich ist, als wenn du permanent auf der European-Tour einfach nur einen Cut verpasst. Wie es jetzt Sebastian Heisele ja leider auch öfter passiert ist. Insofern muss man sich da vielleicht dann von unten wieder hochspielen. Muss man nicht nur vielleicht, ganz bestimmt. Du musst dir die Ergebnisse auf der Challenge-Tour holen. Du musst dir die Erfolgserlebnisse auf der Challenge-Tour holen. Und dann gibt's vielleicht die Möglichkeit, bei ausgewählten European-Tour-Turnieren dann mal sein können, aufblitzen zu lassen wieder. Aber für Heisele ist es, glaube ich, der richtige Weg, jetzt auf der Challenge-Tour mal wieder quasi Kraft und Energie zu tanken und Ergebnisse zu tanken. Besser als andersrum auf der European-Tour.
Waren ja noch weitere Deutsche am Start. Alex Knappe zum Beispiel oder auch Dominik Voss, die teilen sich den 17. Platz. Und Knappe, der hatte eigentlich noch viel bessere Aussichten, vor allen Dingen auf der Schlussrunde, richtig gut losgelegt mit dem Birdie und dem Eagle an den ersten beiden Löchern. Danach folgten aber zu viele Pars, als dass es jetzt noch richtig nennenswert noch mehr hochgehen konnte als diese 5 Plätze, die er am Ende gut gemacht hat.
Ja, das ist auch so ein bisschen schade. Also ich kann jetzt gar nicht ausreden, wenn der 11 Löcher im Par gespielt und danach ein Bogey und dann am Schlussloch nochmal ein Birdie. Also das ist eben auch zu wenig Bewegung dann auf der Sonntagsscorekarte. Zu wenig Bewegung im Sinne von zu wenig Birdies. Hat aber trotzdem auch auf dem Platz übrigens frappierend die Front 9 deutlich besser gespielt über alle 4 Tage als die Back 9. Das ist ganz, ganz augenfällig auf dieser Scorekarte. Und ja, aber ich denke trotzdem auch für ihn geteilter 17. Platz. Das ist jetzt einfach mal wieder ein Ergebnis. Genauso wie für Dominik Voss. Und gut, Bernd Ritthammer mit dem geteilten 38. wird jetzt auch nicht so zufrieden sein. Der hat halt diese beiden 73er-Runden am Freitag, am Donnerstag und am Samstag, Entschuldigung, die halt da ein besseres Ergebnis dann zunichte gemacht haben, weil die anderen beiden Runden waren sehr gut mit 66 und 68. Und dann haben wir einen Haufen Young Guns noch auf den Plätzen geteilt, der 42. Da sind zum Beispiel Aaron Leitmannstädter, um ihn mal zu erwähnen, den kenne ich jetzt noch gar nicht. Aber Nikolai von Dellingshausen, auch von letztem Jahr München, sehr, sehr, sehr begabter junger Spieler, auf den freue ich mich immer, wenn ich ihn sehe. Philipp Meo, auch schon ein bisschen bekannter, auf dem geteilten 61. Christian Bräunig auf 68. Und Marcel Schneider hat halt leider den Cut verpasst, auch auf der Challenge-Tour, und hat sich da nicht ins Wochenende spielen können.
Insgesamt, wie würdest du die deutsche Situation momentan im Golf einschätzen, zumal ja jetzt auch noch dazu kommt, dass Martin Keimer heute dann in der aktuellen Golf-Weltrangliste auch noch aus den Top 100 rausgefallen ist. Wir hatten ja wirklich Jahre, wo dann doch sich viele auf der European Tour zumindest getummelt haben und da auch halbwegs ordentlich mithalten konnten. Ist das momentan so eine kleine Delle?
Ja, yep, definitiv. Also ich halte es für ein Tief. Im Moment, das ist halt nun mal so, das fängt oben an. Du hast Martin Keimer schon erwähnt. Das ist, ja, hat alles immer auch eine Erklärung oder auch eine Geschichte. Es ist ja nicht einfach so, dass die alle einfach nur rumhängen und nicht trainieren und jetzt da keine Lust mehr haben. Bei Martin Keimer kam zu einem sowieso leicht negativen Körbchen dann noch die Verletzung dazu, die ihn halt jetzt wirklich erst rausgenommen hat und ihm jetzt halt auch den Wiedereinstieg noch nicht wieder ganz einfach macht, offensichtlich. Aber Martin Keimer ist die große Galionsfigur, die da jetzt wirklich krass abgestürzt ist. Rein von der Platzierung her ist es natürlich, ich meine, wenn man sich vor Augen führt, dass er schon mal Weltranglistenerster war, ist halt aus den Top 100 raus echt nicht so schön. Kann man einordnen. Das heißt auch nicht, dass Martin Keimer da nie wieder sein wird. Ich halte das für absolut erwartbar, dass er sich hoffentlich im Laufe dieses Jahres dann natürlich wieder unter die Top 100 und hoffentlich auch unter die Top 60 wieder spielt, was er dann die Zugangsberechtigung zu den WGC-Turnieren darstellt. Aber es ist halt auch bei Alex Chaker, der unser zweiter Spieler auf der PGA-Tour ist, so, dass er halt konstant im Mittelfeld da unterwegs ist und uns da auch viel Freude macht. Jetzt aktuell gerade auch mal wieder mit einer optischen Performance. Spielt da auch schönes Golf, aber ist jetzt auch ehrlich gesagt sehr weit weg. Chaker ist immer so ein bisschen außen vor, finde ich, weil er natürlich auch äußerst selten überhaupt in Europa auftiet. Und danach bröselt es halt schon ganz gewaltig. Und Spieler wie Seam, wie eigentlich auch Ritthammer und Knappe und Heisele, die man dann da als nächste Generation dann irgendwie haben hätte wollen, um Gottes Willen. Jetzt ist halt, da geht mir schon die deutsche Sprache verloren. Zeigen jetzt halt wirklich über eine längere Zeit schon einfach nicht die Leistung. Und im Moment musst du ganz klar sagen, wir haben einen Spieler, der auf der PGA Tour regelmäßig unterwegs ist. Das ist Alex Chaker, der ist ja quasi die Nummer 1 im Moment. Wir haben Martin Keimer, der natürlich das Potenzial hat, aber da läuft es im Moment einfach gar nicht. Und das dauert wohl auch noch eine Weile, dass der dann wieder da irgendwie ist. Und dann haben wir halt noch nicht mal konstante European Tour Spieler. Also wir haben Marcel Siem natürlich noch, das will ich ihm jetzt nicht absprechen. Aber der ist da relativ alleine und auch im Moment noch sehr am Suchen. Und dann haben wir natürlich so eine ganze, also im Prinzip alle Spieler, die wir jetzt zitiert haben, die dieses Challenge-Tour-Turnier gespielt haben, sind der Unterbau. Und der ist zahlenmäßig gut. Es freut mich, dass wir auf der Challenge-Tour so vertreten sind. Und da sind ein paar dabei, von denen ich mir tatsächlich auch was erwarte. Unter anderem Max Schmidt. Aber auch Nikolai von Dellingshausen finde ich wirklich vielversprechend. Und Dominik Voss war ja auch mal das Supertalent. Ist jetzt auch schon wieder dreist, weil er immer noch jung ist. Aber da läuft es auch nicht ganz so, wie er sich selbst es vielleicht auch erwartet hätte. Also wir haben einen Unterbau in der Challenge-Tour. Wir haben fast niemanden, abgesehen von Marcel Siem vielleicht auf der European-Tour, der da wirklich konstant Top-Ergebnisse holt. Maximilian Kiefer gehört meiner Ansicht nach definitiv auf die European-Tour, hat aber auch ein Tief. Also ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Wäre jetzt der geeignete Satz, das steht uns aber auch gar nicht zu, das zu sagen. Ich bin halt gespannt, ob sich das jetzt wieder nach oben bewegt, ob wir so langsam mal die Talsohle durchschritten haben, weil ja, also im Moment, es bräuchte vielleicht auch einfach gute Ergebnisse, die ja auch so ein Team manchmal hochhieven können. Manchmal kann man sich ja auch dran hochziehen, dass ein Teamkollege gerade was super Tolles erreicht hat, nach dem Motto, hey Mensch, das kann ich doch auch. Aber im Moment, also jetzt, wie gesagt, auf der Challenge-Tour finde ich absolut zufriedenstellend, dieses ganze Leaderboard, was wir da haben, voll aus deutscher Sicht. Aber es ist halt nur die zweite Bundesliga in Anführungszeichen und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir ja wieder mal ein paar, so 3-4 Spieler wirklich konstant auf die European Tour kriegen, die da echt in der Lage sind, Top 10, Top 5 oder vielleicht sogar Siege einzufahren.
Also hoffen wir, dass da vielleicht bald einer reinrutscht, dass sich da ein Talent entwickelt, herausstellt, das dann eben diese Fähigkeiten mitbringt. Wir werden es auf jeden Fall für euch berichten hier bei nurgolf auf meinsportradio.de und zum guten Schluss dieser Sendung kommen wir gleich noch zur LPGA Tour und da gab's das Comeback der Lydia Ko und das kurz nach ihrem 21. Geburtstag. All das gleich bei uns hier in der Sendung.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Last but not least schauen wir hier bei nurgolf auf meinsportradio.de auf die LPGA Tour und blicken auf das Mediheal Championship und auf die Siegerin, auf Lydia Ko. Fast 2 Jahre hat's gedauert, ihre Durststrecke. Jetzt ist sie zurück. Die 21-Jährige, wenige Tage nach ihrem 21. Geburtstag, hat sie also wieder zugeschlagen, sich vielleicht das selbst schönste Geschenk gemacht. Mit minus 12 war sie nach der regulären Runde schlaggleich mit Minji Lee auf die oder ins Playoff gegangen und dort hat sie sich durchgesetzt, Desiree, und das richtig, wie sagt der Engländer, in Style, denn sie hat da richtig einen rausgehauen, als sie die 18 nochmal spielen musste.
Ja, das kann man so sagen. Sie hat da wirklich, ich weiß nicht mehr, wie die Entfernung war, kann ich die genaue Zahl nicht mehr sagen, aber sie hat mit einem Dreierholz dann das Grün angegriffen und es war schon so ein Brocken von der Distanz her. Sie selbst sagt natürlich, Minji Lee ist jetzt auch nicht übermäßig kurz, also ich muss da schon irgendwas tun. Und hat diesen Holzschlag dann wirklich ganz, ganz toll getroffen. Und der ist dann, das Grün ist minimal erhöht, der ist dann drauf zugerollt und dann dachtest du, ja, das ist jetzt gut am Grün platziert. Und er hat aber wirklich den Bounce noch gekriegt und ist also wirklich zu einem Tap-In fast an die Fahne hingerollt. Also der ist fast an der Fahne auch vorbei. Also der hätte fast noch zum Albatros reingehen können. Ich bin immer bei fast. Bezieht sich aber nur auf diesen Albatros und sie hat dann tatsächlich diesen Ball, also was dann keine große Kunst mehr war, zum Igel gelocht. Und damit dann das Playoff auch sofort für sich entschieden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Schlag war so wichtig, weil wenn du an einem Playoff-Loch so einen Holzschlag aus der Tasche ziehen kannst, buchstäblich, es hat mich erinnert an Rory McIlroy bei der Honda Classic mal. Der hat auch mal so einen Holzschlag da, der war Schlag des Jahres, wo du denkst, bist du wahnsinnig, den jetzt da drauf zu hauen. Das Risiko war bei Lydia Ko nicht so groß, das muss man jetzt mal in der Relation auch dann noch sagen, weil da jetzt kein Wasser im Weg war oder sonst irgendwas, aber sie hatte einen unglaublichen Schlag ausgepackt und sich damit einfach den Sieg gesichert. Das ist aber auch, es gab einen sehr, sehr schönen Satz auf der LPGA-Seite in der Berichterstattung, von wegen, dass Lydia Ko ja über die Jahre hinweg jetzt oder in letzter Zeit ja so ziemlich alles gewechselt hat, was man wechseln kann. Schläger, Caddy, Coach, da. Aber was eben bleibt, das ist ihre Attitude, das ist ihre Einstellung und das ist ihr, ja, wie sie halt auf dem Platz dann unterwegs ist. Und das so heimzufahren, das ist schon like a champion. Und wir haben sie sehr, 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 sehr oft schlecht geredet, in Anführungszeichen. Also wir haben sie nicht schlecht geredet, wir haben einfach nur darüber geredet, wie schlecht es läuft bei ihr und was sie tatsächlich auch alles jetzt geändert hat. Und das war jetzt aber mal ein ganz großes Ausrufezeichen, dass Lydia Ko zurück ist. Und ich hoffe jetzt für sie und für uns alle, dass sie da dauerhaft sich oben wieder festsetzt, weil sie einfach eine tolle Spielerin ist.
Und entsprechend nach dieser Durchstrecke erleichtert war sie auch nach ihrem Sieg.
It's a huge relief because people are like, hey, because of this, you're not winning, because of that, you're not winning. And no, actually, I tried to stay away from, you know, all the media and everything that was, you know, being said about me, and I tried to just focus on what was going in front. And I knew that my game was there, but I just kind of need to put the pieces together, and I felt like I was able to do that this week. So it's definitely nice to kind of be in a good position again. And you know, just going into today, I said, hey, no matter what happens, it's actually nice to be in that final group again and to kind of play for the trophy on a Sunday.
Also sie ist wieder dabei, und das natürlich nicht nur sehr erleichtert, dass sie jetzt wieder gewonnen hat, sondern sie hat auch selber gesagt, das war wahrscheinlich ihr emotionalster Sieg überhaupt, denn ihr ganzes Team ist mit dabei gewesen, dieses neue Team, was ja auch immer von außen sehr stark kritisiert wurde. Da haben sich auch diverse Experten dann auch geäußert und gesagt, oh Gott, die macht alles falsch, lässt sich von den falschen Beratern da letztlich ihre Ratschläge geben, aber jetzt hat es zumindest bei diesem Turnier funktioniert, und das macht es für sie natürlich nochmal ganz besonders.
I cried like 4 times. In the span of 2 minutes, which is kind of embarrassing. But every time I see my sister, I'd cry. Every time I see my mom, I'd cry. And then Ted, my coach, was crying, so then I cried again. And then saw Johnny and cried. I'm like, God, get a hold of yourself. But, you know, it's, I think it was emotional because they've been through it with me. It's not like you're the only one out there. You know, the whole team's part of it, and they put in as much hard work as, you know, I have. I think that's why it's so meaningful.
Desiree lässt das jetzt auch die ganzen Kritiker an ihrer Teamzusammenstellung, an ihrem ganzen, ja, Umfeld letztlich jetzt auch erstmal verstummen.
Ja, verstummen ist so eine Sache. Die Kritiker verstummen ja nicht so leicht. Ich glaube, dass jetzt erstmal eine Frage ist, wie sich das jetzt in Zukunft weiterentwickelt bei ihr, ob sie das jetzt halten kann. Es ist ja auch nicht so, dass man einfach nur wahllos alles kritisiert hat, was sie gemacht hat. Es war nur einfach dieser Totalwechsel, den sie auf allen Ebenen vollzogen hat, ist, glaube ich, in seiner Totalität kritisiert worden. Es ist ja nun nichts Neues, wenn jemand mal die Schlägerfirma wechselt oder wenn jemand mal den Caddy wechselt oder wenn jemand mal den Coach wechselt oder whatever oder den Ausrüster. Aber sie hat halt alles auf einmal quasi gemacht. Durch sicher auch durch Zusammenkommen viele Umstände, aber dieses Komplett-Umkrempeln konnte im Prinzip so nicht funktionieren, im Sinne von längere Zeit nicht funktionieren. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass Lydia Ko nie wieder da oben auftauchen wird. Das Ding ist halt nur, dass du mit so einer Umstellung halt wirklich über Jahre hinweg dann erstmal nicht mehr auf dem Level wettbewerbsfähig bist, auf dem du es warst. Und dann, wenn du jetzt wieder da bist, das ist sie jetzt ja erstmal mit ihrem, das ist ja der dritte Sieg jetzt schon auf diesem Golfplatz in Daly City nach 14 und 15, da hat sie richtig Back-to-Back-Wins gehabt und dann eben jetzt 16, 17 nicht. Und das ist insofern ein guter Moment, zurückzukommen, aber trotzdem wird man jetzt erstmal sehen müssen, kann sie jetzt, also hat sie sich jetzt gefunden, funktioniert jetzt das ganze System und die ganze Struktur um sie rum, dann ist ja alles gut. Dann hat sich's letztendlich auch gelohnt. Es gibt aber halt auch Spieler, die haben ähnliche Wechsel vollzogen und sind gar nicht mehr wirklich ganz nach oben gekommen, und diese Gefahr bestand einfach. Und ich glaube, da war auch nicht nur wahllose Kritik der Außenwelt dabei, sondern auch so ein bisschen Sorge.
Und ob diese Sorge dann weiter noch begründet sein wird, ob man sich weiter Sorgen machen muss, das werden wir dann in den nächsten Wochen und Monaten natürlich auch verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Jetzt gilt auf jeden Fall für Lydia Ko, erstmal nach diesem Erfolg feiern, und das richtig. Ihren 21. Geburtstag, den konnte sie zumindest nicht standesgemäß begießen, denn sie hatte, obwohl 21, keinen Alkohol trinken dürfen, weil sie zu ihrer Geburtstagsparty vergessen hat, ihren Ausweis mitzunehmen, und in den USA ist man da streng. Wer noch nicht 21 ist, kriegt nichts, einfach mal platt ausgedrückt, zu saufen. Aber das wird jetzt anders sein, und da freut sie sich schon drauf.
It's pretty cool that, you know, my family are here and my friends are here, and, you know, we can officially celebrate with alcohol, champagne, and remember to take my ID. Yes.
Ja, wenn sie den nicht dabei hat, wird's nichts mit der Party, aber ich denke, diesmal wird sie dran denken.
Mit Sicherheit, das sind ja traumatisierende Erlebnisse.
Sie hat also am Ende gewonnen, schlaggleich mit Minji Lee nach der regulären Runde vor den geteilten Dritten. Angel Jin, Shanshan Feng, Charlie Hull und Jessica Corder, die alle auf dem geteilten dritten Platz, Desiree. Und dahinter auf dem geteilten siebten, Caroline Masson.
Jawohl. wieder erneut, also Caroline Masson ist, muss ich sagen, bei den Damen wirklich diejenige, die im Moment die besten Ergebnisse abliefert. Das ist jetzt keine Kunst, das festzustellen, aber vor allen Dingen unglaublich konstant ist, ganz weit vorne immer mit dabei ist, Top 10 jetzt, auch mal Top 20, meine Güte, da egal, aber wirklich ganz, ganz konstant abliefert. Das freut mich persönlich sehr für sie und ich finde, da vertritt sie unsere deutschen Farben auch ganz wunderbar. Nicht im Gegensatz zu, aber Sandra Gahl hat jetzt natürlich eine etwas durchwachsenere Saison, auch bedingt durch Verletzungen, hat beim letzten Turnier den Cut nicht geschafft, war da auch jetzt nicht so besonders begeistert ob dieser Tatsache. Und Sandra Gahl aber auch, finde ich, dann schon wieder positiv bemerkbar, zumindest auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen ein geteilter 50. Platz ist. Aber sie ist wieder im Cut, sie ist wieder in der Wertung. Und insofern bin ich da mit den deutschen Damen sehr zufrieden. Und ich denke, vor allem Caroline Masson kann das auch mit sich sein. Also da schaue ich sehr, sehr gerne zu. Und vielleicht erleben wir ja demnächst ihren zweiten Turniersieg auf der LPGA-Tour.
Drücken wir natürlich die Daumen Sandra Gahl als geteilte 50. Wir drücken die Daumen auch natürlich, selbstverständlich.
Malte.
Der Freud wieder am Werk hier. Sandra Gahl, geteilte 50. Ganz schnell drüber weggehen.
Ja. Der war jetzt zu gut, um ihn einfach so drüber zu bürsten. Nein, ja, wie gesagt, Sandra Gahl auf dem Weg wieder zurück in den Cut und überhaupt in die Wettkampfpraxis, das ist soweit okay. Da hat sie auch prominente Leute durchaus noch hinter sich gelassen, also auch Christy Curran, Danielle Kang und so weiter sind da hinter ihr oder auch in derselben Gegend. Auch Brooke Henderson, die jetzt zum Beispiel ein Turnier gewonnen hat unlängst, hat auch nur einen 43. Platz. Das ist halt normal so im Golfsport. Also da bist du nicht zwingend jede Woche ganz weit vorne. Was ich beeindruckend finde, ist, dass Lydia Ko mit Minji Lee, Angel Jin, Shanshan Feng und Charlie Hull und auch Jessica Korda wirklich sehr, sehr beeindruckende Spielerinnen auch direkt hinter sich gelassen hat. Die hatten ja da durchaus auch eine Zeit lang noch ein Wörtchen mitzureden, auch wenn dann nur Minji Lee am Schluss noch überhaupt an Lydia Ko dran war vom Ergebnis her. Und dass da dann eben Caroline Masson direkt dahinter platziert ist, also nur einen Schlag hinter Shanshan Feng, hinter Charlie Hull und so weiter, ist dann eben die eigentliche Leistung von Caroline Masson. Auch wenn es jetzt für die ganz vorderen zwei Spielerinnen noch nicht reicht, um da an die ranzukommen. Die sind jetzt halt nur mal 4-5 Schläge weg. Aber das ist wieder ein gutes Zeichen und ich freue mich drauf, Caroline Masson demnächst wiederzusehen.
Und wir freuen uns alle mit und hören uns wieder natürlich bei Nur Golf hier auf meinsportradio.de unter der Woche in den kleinen Ausgaben und am nächsten Montag dann wieder in der großen zusammenfassenden Ausgabe mit dem Turniergeschehen der nächsten Woche. Bewertet unseren Podcast gerne bei iTunes, gebt uns einen Kommentar auf unserer Webseite auf meinsportradio.de, sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Wir passen uns da gerne an eure Wünsche an. Sagt uns auch, wenn ihr neue Themen habt, die ihr gerne unbedingt mal von uns analysiert haben wollt. Auch da sind wir sehr offen für euer Feedback. Freuen uns drauf, wenn ihr uns kontaktiert. Gerne auch über unsere Social Media Kanäle facebook.com/meinsportradio oder twitter@meinsportradio. Auch da könnt ihr uns schreiben. Vielen Dank für euer Interesse und Desiree, dir natürlich auch vielen Dank.
Gerne.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.